Ich glaube fast, das könnte es gewesen sein und die Märkte haben ihren Peak erreicht. Ob es tatsächlich so ist, das werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Arlt, ich begrüße Sie ganz herzlich aus meinem Hotelzimmer in Belize. Ich bin in Belize, kleine Karibik, nicht Insel, die Insel ist San Pedro oder die Stadt auf der Insel ist San Pedro, wo ich gerade bin. Aber das ist ein kleines Land direkt zwischen Mexiko und Guatemala, ehemals britische Kronkolonie und damit das einzige Land in gesamt Lateinamerika, wo Englisch Landessprache ist und damit auch Amtssprache. Heißt also, Sie kommen hierher in die Karibik und alle sprechen Englisch und zwar britisches Englisch, naja, so ein bisschen amerikanisches Englisch ist es auch, weil hier natürlich viele Amerikaner einfach sich zurückziehen, hier retiren sozusagen und damit hat man hier eigentlich einen ganz interessanten Flair. Man hat so das eigentlich recht durchamerikanisiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es sehr karibisch, super entspannt, super chill. Ich habe mich extra vom Strand losgerissen, um rechtzeitig das Video hier auch aufzuzeichnen. Naja, so schlimm ist es nicht. Aber es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ziehe ich morgen direkt weiter, weil so viel zu entdecken ist ja dann auch wieder nicht. Ich wollte tauchen gehen, offen gesagt, aber es hatte so ein bisschen Wind gegeben. Dann war die Sicht nicht so weit, nicht so gut und dann hat man das dann eben abgesagt. Schade drum, aber ich kann auch mal wiederkommen, ist ja das Schöne hier dran. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Land, das ich durchaus empfehlen kann. Preisniveau ist völlig in Ordnung, ist nicht wirklich super billig, aber auch nicht teuer. Ich meine, ich komme gerade aus San Francisco, da ist alles günstiger. Also Scherz beiseite, ist durchaus angemessen, man kann es ja ganz gut aushalten. Und wenn Sie mal in die Karibik wollen, mit Spanisch aber so ein bisschen unsicher sind, dann ist einfach Belize durchaus eine gute Wahl. Sicherheit passt auch und ich glaube, die Videos hier sprechen auch für sich. Also man kann ja durchaus hin, zumindest wenn nicht Regenzeit ist, die glaube ich ab Juni beginnt. Ja, aber so jetzt so um die Frühjahrszeit, ja, wenn man dann in Europa so ein bisschen im Regen sitzt, dann fühlt man sich hier in Belize, glaube ich, ganz wohl. Das mal dann dazu. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel Werbung machen für Belize, das soll ich schon selber tun. Wir gehen direkt in die Zahlen rein und schauen uns an, was es in den vergangenen Tagen gab. Und da fällt zuallererst mal ins Auge, am wichtigsten hier für uns sicherlich, das Ganze um die Zinsentscheidung der EZB und auch alles, was damit letztendlich zusammenhängt. Und da gab es, und das ist das, was ich die ganze Zeit auch schon sage, die Aussage von Frau Lagarde, Christine Lagarde, die eben sagte, ja, ich kann mir Zinssenkung vorstellen und das Ganze eben auch relativ zeitnah. Ja, also dann so bis Juni, darüber wird eben spekuliert. Und das ist natürlich jetzt nicht das genaue Gegenteil von dem, was Paul gesagt hat. Denn Paul sagte auch, ja, Zinssenkungen sind schon möglich, aber ohne sich groß festzulegen, man redet von in diesem Jahr. Und damit haben wir natürlich genau das, wovon ich die ganze Zeit auch spreche. Die EZB wird praktisch gar nicht anders können, als sie wieder aus den Zinsen zurückzuziehen, die Zinsen senken, um natürlich auch den Druck von den einzelnen Ländern entsprechend abzuziehen. Und auch die Wirtschaft zu beleben, denn wir wissen alle, wird das Geld günstiger, kann man leichter investieren, wird in den USA das Geld günstiger, kann man leichter investieren und brutal spekulieren. Und das ist das, was wir eben auch in den Märkten gesehen haben. Natürlich haben alle jetzt rausgehört, hey, was, irgendwie, war, wo, Zinssenkung, alles klar, go. Und das gab natürlich nochmal einen Schub, der aber aktuell wieder ein bisschen zurückkommt. Und das ist eine ganz interessante Phase, in der wir sind. Denn nach der ganzen Rallye, die jetzt ja irgendwie auch gespielt wurde über Wochen oder gar Monate, ist natürlich die Frage, wann werden die Gewinne mitgenommen, wann werden die Karten vom Tisch genommen. Und es sieht aus meiner Sicht fast danach aus, als ob das jetzt so langsam mal kommen könnte. Und da rede ich nicht vom Crash, ich bin beileibe kein Crash-Profit, ich bin natürlich Realist, ja, das ist durchaus eine Empfehlung fürs Leben, ja, ohne das jetzt zu übertreiben, ja, das ist durchaus alles ganz schön, man muss seine Chancen suchen, aber auch natürlich das Risiko im Auge haben und das Risiko aus meiner Sicht ist jetzt größer als die Chance und damit heißt es erstmal abwarten und einfach gucken, was passiert jetzt so im Anschluss und dann kann man ja günstig wieder einsteigen oder etwas günstiger halt, wenn sich der Rauch verzogen hat, der unweigerlich im Raum steht und wie weit das Ganze gehen kann, das schauen wir uns gleich mal in den Charts auch an. Vorher nochmal der Blick in die kommende Woche. Hier stehen im Endeffekt die Inflationsraten, die jeweils im Raum erwartet wird für Deutschland 2,5%, was dann eben wiederum die Spekulationen anheizen dürfte, dass die FED die Zinsen senken. Nicht die FED, ja, die kommt dann irgendwann mal, aber dass eben die EZB die Zinsen senken könnte und zwar deutlich zeitnah, als die FED das tut. Wir haben beide Inflationszahlen, Deutschland und USA, dann am Dienstag. Bei den USA wird 3,1 erwartet, gleichbleibend. Und bei beiden müssen wir natürlich mal schauen, ob das auch so wirklich hinhaut, ob das so passt. Ich gehe mal davon aus, das wird schon irgendwie so hinkommen oder, na, böse gesagt, so hingebogen, dass es irgendwie hinhaut. Und ich sage es nochmal, jeder hat ja sein eigenes Empfinden für die Inflation. Aus meiner Sicht sind die Zahlen jenseits von dem Erleben der Verbraucher, aber es ist auch nicht an mir, das zu beurteilen. Nichtsdestotrotz, wenn die Zinsen gesenkt werden und wenn eben einfach auch der Bedarf ansteht, dann hat es natürlich auch die Aussage, und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen das Perverse, aber sagen wir das etwas Paradoxe daran an den Märkten, in dem Moment, wo die Wirtschaftszahlen so ein bisschen ins Schwanken kommen. Warum steigen denn die Kurse? Weil natürlich dann die Leute sagen und die Marktteilnehmer sagen, okay, jetzt gibt es ja billiges Geld, das kann investiert werden und dann geht die ganze Party wieder weiter. Na, das ist so ein bisschen schräg, aber das ist eben im Endeffekt das, was es nun mal ist. Und unsere Aufgabe ist es eben zu schauen, wo kann man sich positionieren oder eben wieder zurückziehen, wann ist es sinnvoll. Ja, da begleite ich sie auch entsprechend. Und dann am Mittwoch Rohöl. Lassen wir mal einfach so übergehen und dann können wir am Donnerstag nochmal schauen, da geht es ein bisschen mehr in die Arbeitslosenhilfe, Erzeugerpreisindex, Einzelhandelsumsätze, da geht es ein bisschen in die Konjunkturdaten, was eben wiederum durchaus beachtet werden dürfte im Sinne von, ja, könnten das so Themen sein für die FED, um rechtzeitig oder frühzeitig doch so ein bisschen an der Zinsschraube dann nach unten zu drehen, also nach links sozusagen, ob man das dann dementsprechend wieder ein bisschen lockert. Und wann das so sein könnte. Heißt also, wenn da irgendwo so ein bisschen was aus den Fugen gerät, wenn es negativ wird im Sinne der Wirtschaftszahlen, dann ist die Vermutung größer, dass man dann sofort Unterstützung von der FED braucht, billiges Geld her. Und dann dementsprechend sollte das wieder positiv auf die Aktie sein. Auf der anderen Seite, wenn eine Rallye ist, ist eine Rallye, Punkt. Und wenn eben keine Rallye ist, eher eine Base ist, dann helfen auch gute Zahlen nichts und gute Daten nichts. Dann ist man halt im Verkaufsmodus. Ja, darf man auch nicht ganz vergessen. Gut, soweit damit und wir gehen jetzt in die Charts rein. Da ist er, der FDAX. Und bevor Sie jetzt sagen, oh Moment mal, das ist ja schon alles eingezeichnet, das stimmt. Wir sind ja nach wie vor im Wochenchart, wie immer, und ich hatte das ja schon eingezeichnet. Ich bin ja dann beim letzten Mal davon ausgegangen, dass wir noch ein Stück hochlaufen, um dann zu korrigieren. Und so, wo sind wir hingegangen? Guck mal, gar nicht so schlecht. Ne? Also wir sind schon noch ein bisschen hochgegangen, aber nur ganz, ganz wenig, ganz verhalten. Und das bedeutet, das, was wir jetzt sehen, ist ein Shooting Star, Spinning Top, so ein Kreise, meine Güte. Also ist ein Kreise. Und der Kreisel zeigt, Sie wissen es, Unsicherheit an. Was kann aus dem Kreisel entstehen? Schauen wir auf die vorherigen an. Ausbruch nach oben. Hier ja, auch Unsicherheit. Ein bisschen hin und her gedippe. Dann nochmal Unsicherheit, dann der Ausbruch nach oben. Kommt das jetzt genauso? Schauen wir uns die Bollinger Bänder dazu an. Die sind noch nicht erreicht. Das heißt, hier reden wir noch nicht vom überkauften Bereich auf Wochenchartbasis. Das heißt, allein aus der Betrachtung ist durchaus noch Raum da. Das hatte mich ja beim letzten Mal auch schon dazu gebracht, zu sagen, naja, es kann schon noch ein bisschen in den Bereich von, sagen wir mal, 18.200, 250 laufen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es hier jetzt nicht an den 75 Punkten scheitert. Schauen Sie mal, 17.925 war das Hoch. Ach, die 18.000, ich kann mir vorstellen, dass das noch irgendwie mit Hängen und Würgen umgebogen wird und wir dann im Anschluss kippen. Ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das die Marktteilnehmer auf sich sitzen lassen, hier nicht die 18.000 erreicht zu haben. Aber sich hier jetzt groß noch long zu positionieren, halte ich für fatal. Warum? Nicht nur, weil wir hier eben eine immense Rallye haben, die wirklich eigentlich auch preislich nicht wirklich korrigiert ist, sondern nur zeitlich, muss man auch dazu sagen, sondern weil wir im Tageschart, schauen Sie mal, hoffnungslos überkauft sind. Ja, da gab es mal hier diesen entsprechenden Korrektur, diese Korrekturwoche, ja, die dann eben hier so reinkam zuletzt. Dann gab es den Weg nach oben. Jetzt heute hier der Freitag, nehmen Sie am Freitag, Abend auf. Sie sehen es 22:25 Uhr bei mir in der Karibik. Natürlich noch ein bisschen eher, früher Nachmittag oder späterer Nachmittag vielmehr. So, wie Sie sehen es, der Freitag ist deutlich zurückgekommen. Ja, starker Donnerstag, verhaltener Freitag. Und das ist eben genau das, was stutzig machen sollte. Denn normalerweise ist so eine Kerze, die eben auch dann von den Zahlen getrieben ist, so eine starke Kerze eher damit zu verbinden, dass Anschlusskäufe stattfinden. Taten sie aber nicht. Da stellt sich die Frage, warum? Ja, da kann man natürlich lange nach Ursachen forschen. Ich kann mir am ehesten vorstellen, und das ist eigentlich die Aussage dabei, dass wir hier eben einfach mit einer Ermüdung zu tun haben. Und wie gesagt, es kann jetzt durchaus nochmal so sein, dass wir hier uns nochmal hochbewegen. Ja, deshalb lasse ich das einfach auch hier so stehen, um dann nochmal runterzudrehen. Dass man es einfach wissen will, vielleicht sogar das obere Bollinger Band noch erreicht, gerade eben sowas wie hier zum Beispiel, um sich von dann entsprechend zurückzuziehen. Das könnte die Mitte der Woche sein, ich kann mir vorstellen, so Montag, Dienstag, man probiert es auch mal und dann am Mittwoch, ja, okay, dann reicht's und dann werden die Karten vom Tisch genommen. Deshalb aus meiner Sicht Vorsicht damit, sich zu positionieren, hier noch groß kaufen zu wollen, wenn es überhaupt noch in die 18.000 geht. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen und dann darf man mal schauen, ob es Umkehrsignale gibt, Umkehrkerzen gibt, gerne auf Tagesbasis, an denen man sich dann orientieren möchte, um entweder Positionen aufzulösen oder und oder eine Short-Position aufzubauen. Kleiner Hebel, wenn überhaupt. Ja, klar, man kann ja auch beim ETF Short gehen. Aber also da vorsichtig sein, eine kleine Position vielleicht, ja, damit hier, wenn Dynamik wieder nach oben aufkommt, das Erwachen nicht böse ist, sondern im Rahmen des Erwarteten, ja, damit das immer sichergestellt ist. Gut, gehen wir damit mal in den SMI, im Future natürlich, und wir sind auch wieder im Wochenchart. Und es ist das eingetreten, was ich auch schon eingezeichnet und angedeutet hatte, dass wir in den Bereich von 11.600, ich runde mal auf 650 kommen. Wir sind jetzt im Hoch bei 11.616. Das kann an der Stelle schon passen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir hier jetzt ein bisschen hochlaufen, nochmal rüberlugen. Warum machen wir das? Um natürlich hier die Marktteilnehmer so ein bisschen zu verladen. Ja, also sagen wir mal 11.750, das würde auch ganz gut so passen von der Zahl her, um dann von dort aus runterzulaufen. Und dann ist natürlich die Frage, wie tief? Ja, nehmen wir mal erst, ich schiebe das mal so ein bisschen hier neu. Ach nee, kommen Sie, mach das mal hier neu. Das erste lasse ich aber, das passt nämlich schon ganz gut. Und dann eben über diese Bewegung, ja, bis an den Bereich 11.250, da hätten wir nur rund 500 Punkte Korrektur, was durchaus ganz interessant und ganz anständig wäre, auch durchaus hilfreich wäre. Und dann hätte man dementsprechend hier auch so eine Art Trendlinie, die man darüber legen könnte. Ja, Sie sehen es ja, wie hat das mal auch schon mal irgendwo gemacht. Ja, darüber könnte man dann so gehen. Dann kann man eben schauen, ob das ein bisschen eher oder ein bisschen später stattfindet. Hier hätten wir schon so ein bisschen einen relativ flacheren Trend, hier hätten wir einen relativ steilen Trend. Irgendwo dazwischen wird dann die Wahrheit liegen. Also bedeutet das auch hier im SMI, mit Long-Positionen wäre ich sehr vorsichtig. Ich würde eher gucken, ob ich jetzt dann Positionen abbauen würde, ob ich zum Beispiel das absichere. Da gab es auch mal die Frage, wie kann man das absichern? Wer sich mit Optionen auskennt, kann natürlich darüber was machen. Man kann aber auch natürlich über Index-ETFs, ja, da gibt es ja auch Short-ETFs zum Beispiel, was machen. Oder ja, einfach entsprechend vielleicht mit CFDs was machen. Ob das jetzt mit Futures geschehen soll, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Kann man sich schnell mit auch die Finger verbrennen. Also so könnte man das dann zum Beispiel machen. Oder einfachste Absicherung ohne große Kopfschmerzen, Positionen verkaufen, reduzieren, um dann mit frischem Pulver halt entsprechend wieder in die Märkte einzusteigen. Ist eigentlich die einfachste Variante, sich abzusichern, um dann eben wieder bereit zu sein. Ja, so. Das ist eigentlich so der Punkt. Und damit haben wir den Bereich, wo genau das durchaus sinnvoll sein kann. Gehen wir weiter nach Japan, was macht der Nikkei? Der Nikkei fällt. So, und das ist eben die Aussage und ich finde es schon auch wieder ganz spannend, der fällt sogar schon jetzt für den Montag. Ja, das ist immer so ein bisschen hier im vorauslaufenden Bereich, also hier wird schon mal vorgerechnet. Und damit sind wir eigentlich genau in dem Tenor, den ich auch angedeutet hatte. Ja, wir sind nicht ganz so hochgelaufen, aber das kann ich jetzt ja auch nicht immer so timen, sondern wir sind nur bis hierhin gegangen und trotzdem bleibe ich bei der gesamten Aussage, dass wir eben hier in den Bereich von sagen wir, rund erstmal, jetzt ziehe ich jetzt den Bogen mal da so hin, dass wir in dem Bereich von rund 36.920 wieder laufen können. Das liegt auf der Hand. Und ich glaube, das ist auch relativ zügig. Denn wir sehen hier, dass wir jetzt nicht nur so einen nicht ganz perfekten Shootingstar haben, na, beziehungsweise hier so eine Art, also von hier oben, wenn man beides einberechnet, haben wir so einen Kreisel, aber auch nicht wirklich, sondern der ist schon relativ stark langgezogen. Nichtsdestotrotz, ja, es geht so ein bisschen in die Richtung Dark Dot Cover, eigentlich nicht, ja, aber andeutungsweise, wir haben so eine Art Shooting Style, wir haben so eine Art Spinning Top und kurzum haben wir eine Art der Korrektur, die hier eben bestätigt und aufgelöst wird. Und das Ganze kann eben zunächst mal bis in den Bereich von rund 36.970, knapp 37.000 laufen. Also alles relativ nah bei. Und sollte das nicht reichen, dann sehen wir uns eben hier bei 35.600 wieder. Ja, so in dem Dreh. Vielleicht ein bisschen eher. Das kann auch hier der Hochpunkt sein. 36.170, 50, also so in dem Bereich darf man gucken, und wenn es ganz extrem kommt, dann geht es eben noch mal eine Etage tiefer in die Richtung 34.000. Ja, aber soweit will ich das noch nicht unken, sondern ich sehe am ehesten, am wahrscheinlichsten und eigentlich auch am besten den Bereich bei rund 37.000. Da darf man mal schauen, ob es Einstiegsmöglichkeiten gibt, und wäre man ja eigentlich schon ganz gut mit dabei. Gehen wir in den S&P 500, und selbst der S&P 500, den man eigentlich nie stoppen kann, offensichtlich, hat jetzt so langsam seine Probleme. Ich bin ja eigentlich von hier aus, von rund 5.300 Punkten, ja, davon ausgegangen, dass es schon mal so drehen kann oder weiter steigen kann. Und offensichtlich ist das Top gewesen, schon immer gar nicht so schlecht. Und jetzt ist die Frage, wie geht es von hier aus weiter? Das kann ich eigentlich relativ einfach verschieben. Aus meiner Sicht so. Ja, also ich gehe jetzt auch davon aus, dass der S&P 500 zurückkommt, dass auch hier endlich mal Luft rausgelassen wird, was auch bitter nötig ist. Denn läuft das Ganze noch weiter, dann werde auch ich zum Crash-Prophet, und das aus dem einfachen Grund, weil die Haltepunkte fehlen. Sie wissen es, ich rede immer wieder von Haltepunkten, die sind einfach immens wichtig. Und ganz ehrlich, das, was hier stattfindet, ist schon fast parabolisch. Ja, also diabolisch, parabolisch. Und das macht null Sinn. Und es birgt eben diese immense Gefahr in sich, dass, wenn keine Haltepunkte da sind, dass die Marktteilnehmer nichts haben, wo sie sich daran orientieren können. Und dann es eben so weit fällt, bis der erste Haltepunkt erreicht ist. Und der ist jetzt schon bei rund 4.814. Also rund, wenn man großzügig hin und her, sagen wir 5.200, 4.800, reden wir also über 400 Punkte, was nicht ganz 10% sind. So, das ist das Potenzial, über das wir jetzt schon reden. Kommt der Kollege jetzt also nicht ins Korrigieren, erreichen wir sehr schnell ein Potenzial von über 10%, was gleichbedeutend mit einem Crash ist, darf man auch nicht vergessen, ja? Zumindestens wenn er innerhalb kurzer Zeit geschieht. Und dann will es wieder keiner gesehen haben, dann will es wieder keiner gewusst haben, dann will es wieder keiner gewesen sein. Deshalb wäre es mindestens jetzt gesund, wenn wir einfach die Korrektur haben. Und dazu stehe ich auch, und ich denke mal, Sie sehen es genauso. Schauen wir uns dazu mal den Tag an. Hier haben wir nämlich einen Klassiker. Wir haben nämlich einfach, das finde ich auch wirklich spannend, ja, ein Future müssen Sie auch erstmal mit einem Gap nach oben schaffen. Ja. Der läuft ja 23 Stunden durch, und diese Stunde hat gereicht, um hier eine Aufwärtslücke zu machen. Zumindest ist das, was hier in dem Chart angegeben wird. Und was ist passiert? Man ist nach oben gelaufen und dann nach unten korrigiert. Und das ist es, was ich letzten Endes, wo ich wirklich sage, das ist es. Das ist der letzte Schwung. Das ist eine Erschöpfungslücke, so heißt die fachgerecht. Ja, das ist Exhaustion Gap. Und am Ende, der Markt macht den letzten Sprung. Und es gibt diesen einen Arm, der weiß es jetzt schon, dass er daneben gegriffen hat, der eben hier gekauft hat, nur um sich jetzt hier unten wiederzufinden. Und es ist eben nicht nur der eine, der ist schon eine Tranche rübergelaufen. Und da steht schon eine gewisse Panik im Gesicht, am Freitagabend dort mit seiner Position zu sitzen. Kann ich Ihnen ins Buch schreiben, würde Ihnen genauso gehen. Und es ist natürlich dementsprechend relativ deutlich, dass wir hier eigentlich schon damit rechnen können, dass es das war. Für den Moment. Wer sich jetzt entscheidet, Short zu gehen, der kann natürlich dann gucken, das gilt auch für die anderen Märkte, der kann natürlich schauen, dass er nochmal so einen Rücksetzer dann nimmt, um günstiger einzusteigen in die Short-Richtung. Stop-Loss immer über dem Hoch, hier in dem Falle würde ich auch ein bisschen aufrunden, 5.200, sagen wir 70, 75, ja, da gibt man dem ganzen Raum, falls da nochmal so ein bisschen was kommt. Aber aus meiner Sicht ist hier die Rallye beendet. Punkt. Und das gleiche hier für die Nasdaq. Tatsächlich noch schlimmer. Und hier sehen wir, es ist kein Spinning Top mehr, es ist ein Doji. Ja, auch wenn ich hier schon bis in die 20.000 gezeichnet habe, was haben wir hier erreicht? Im Hoch 18.691. Das heißt, wir haben auch die 19.000 nicht erreicht. Und so wie es aussieht, werden wir die auch nicht in diesem Schwung erreichen. Das ist ja auch nicht schlimm, offen gesagt. Das ist ja auch nicht wirklich schlimm, ist auch nicht dramatisch. Man muss ja nicht alles sofort erreichen. Ja, man kann es ja auch morgen tun. Ja, und deshalb finde ich es auch hier wichtig und gesund, dass wir entsprechende Haltepunkte haben. Und deshalb ab dem Tief hier zunächst mal fällt ins Auge 17.350. Dann darf es gerne auf so eine Art Schulterkopf-Schulter kommen oder so ein M, ja, Doppeltop, dann darf gerne auch die Nasdaq auf 16.700 roundabout fallen. Ja, also um die 17.000, dann kann ja von mir aus es erstmal wieder weitergehen, dann kann man sich 17.500 nochmal anschauen und dann muss man eben schauen, ob das schon reicht oder ob es dann noch tiefer geht. Und Sie sehen, wenn wir uns das Gesamtbild angucken, ist das nur eine Marginalie dieser Gesamtbewegung. Ja, aber auch hier aus meiner Sicht bitter nötig, damit wir nicht im schlimmsten Fall weiterlaufen auf die 15.000, also rund 16.000, 15.900, 930, 40, 50 oder tiefer. Ja? Weil wenn hier nämlich erstmal der Panikmodus kommt, dann wird so ein Nasdaq auch schnell durchgereicht. Das kennen wir. Ja, bei aller Liebe, bei aller Freude über AI und Tech, am Ende zählt das Portemonnaie. Und wenn man das in Gefahr sieht, dann wird eben reagiert. Und dementsprechend ist es wichtig, dass jetzt die Korrektur kommt, dass es interessierte Käufer gibt, die sich nochmal mutig da rein bewegen, um das nächste Bein der Rallye auch zu betreiben oder auch aufzubauen. Und wir wollen ja nicht die Käufer verschreckt wissen. Ja, das würde nicht passieren, wenn es rapide nach unten geht, sondern wir wollen die Käufer gierig wissen. Ja, die noch nicht dabei sind, die sollen nicht wegrennen. Ja, die sollen eine Gelegenheit sehen. Also ich glaube, das ist greifbar. Und deshalb ist das hier so die Idee. Schauen wir auch hier mal in den Tag rein. Und hier haben wir eben nochmal ein klareres Bild. Hier ist es nochmal deutlicher als beim S&P 500. Auch hier die Lücke nach oben. Die Lücke ist schon geschlossen. Und jetzt ist es eigentlich relativ klar, ja, dass man hier im Anschluss zunächst mal eine Korrektur finden kann. Da steht zunächst mal das mittlere Bollinger Band bei rund, ja, sagen wir dann 17.900, also knapp 18.000 im Raum. Ja, das wäre so der erste Bereich, aber Sie sehen, dann hätte man chancenrisikoverhältnismäßig schon 1:1. Und vom Tag her, dann wäre der nächste Bereich rund 17.600, das untere Bollinger Band, wenn nicht sogar die 17.370. Und Sie sehen, das kann auch innerhalb von ein paar Tagen geschehen, denn wenn sowas fällt, dann sind natürlich alle aufgeschreckt und dann geht die Kaskade eben los mit den Stop-Loss und mit den Panikverkäufen und was es dann eben alles so gibt. Ja, deshalb auch hier Vorsicht vor Long-Positionierung, also vor Kaufpositionen, wäre ich jetzt an der Stelle vorsichtig. Und zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones. Und der Dow Jones, was macht er? Er zeigt sich genauso verhalten. Also auch hier ist das eigentlich eingetreten, was ich gedacht hatte, dass es nämlich zunächst mal fällt. Ich hatte dem Ganzen zwar noch ein bisschen Aufwärtspotenzial zugemutet oder zugetraut, das ist aber nicht eingetreten. Stattdessen sehen wir hier Spinning Top Doji, irgendwie so ein Hybrid da draus. Und es ist nicht wirklich viel passiert. Am Ende ist man da gewesen, wo man angefangen hat. Da haben wir auch wieder aufgehört. Es gab großen Schrecken nach unten. Es gab ein bisschen Bewegung nach oben, aber im Großen und Ganzen ist hier nichts passiert. Und das bringt mich selbstverständlich auch hier zu der Vermutung, dass wir uns zunächst mal, wenn auch nicht so dramatisch, nach unten bewegen. Und da fallen mir natürlich zuallererst mal die 38.050 sowas in dem Dreh auf. Dann kommen wir ziemlich zügig auf die 37.500. Dann kann man hier ein bisschen hin und her pendeln. Und dann wäre es wirklich hilfreich, auch hier, wenn wir auf die 36.800, 850 laufen. dann hin und her pendeln zwischen den dann gebildeten Unterstützungen und Widerständen, Bereichen halt daraus. Und dann darf man ja gerne über Doppelboden oder über eine W-Formation wieder nach oben kommen. Idealerweise spätestens bei 36.450. Das fällt ins Auge und Sie sehen durchaus auch hier im großen Bild eine sehr gesunde Korrektur, aber auch hier eben bitter nötig. Und deshalb gilt das Gleiche wie auch bei der Nasdaq und auch dementsprechend im S&P 500. Wir sehen auch hier im Tageschart, die Kurslücke, die den Move nach oben, neues Allzeithoch gebildet, das direkt abverkauft wurde mit der Kurslücke. Und damit ist, glaube ich, alles klar, ja, dass wir hier wirklich auch hier die Ausbruchslücke haben, also die Erschöpfungslücke haben und es jetzt eigentlich erwartungsgemäß das Ganze erstmal fallen sollte. Ob so kommt, schauen wir mal. Ich habe Ihnen natürlich in den Einzelwerten mal den Übeltäter mitgebracht, nämlich Nvidia. So, wie sieht es jetzt in Nvidia aus? Nvidia hat in der aktuellen Woche, und das muss man sich wirklich ganz deutlich vor Augen führen, einen Shooting Star gemacht. Die Voraussetzung für einen gültigen Shooting Star ist zweimal Schatten, einmal Körper, kommt gerade so hin. Ja, jetzt wollen wir nicht um den Cent feilschen, aber ich glaube, ist relativ deutlich. Wir sind im Wochenchart und im Wochenchart hat sowas einen riesen Impact. Ja, wir sind fast auf $1,000 gelaufen, 974 im Hoch und sind von dort aus sauber runtergelaufen. Und wir sind sowas von überkauft, was Nvidia angeht. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder auch vor Augen führen müssen. So etwas geht nicht lange gut. Warum? Wer sich mit den Bollinger Bändern auskennt, der weiß, die gaußsche Glockenkurve. Ja, ich verweise da mal auf Wikipedia für ein ganz einfaches Studium, will es jetzt hier nicht völlig herleiten. Nur so viel. Die Standardabweichung plus 2, minus 2 hat insgesamt eine, ja, alles was innerhalb hier so ist, sind rund 95% aller Preise nach Gauss. Ja. Und das heißt, wir bewegen uns hier in dem Bereich von nicht mehr 5% aller Preise, sondern 1% oder was weiß ich aller Preise. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, ist minimal. Und damit merken wir einfach die Übertreibung. Das ist das Schöne an den Bändern. Sie zeigen uns Übertreibung und das Ganze wird jetzt in diesem Moment korrigiert. Und damit ist die Aussage hier ganz klar jene. Nvidia wird fallen. Punkt. Es hört sich jetzt sehr apokalyptisch an, ich weiß. Aber ich sage es mal bewusst drastisch, damit eben auch hier keine Zweifel aufkommen. Nvidia wird korrigieren, wie weit. Tja, wo sind denn hier die Unterstützung? Okay, hier vielleicht. Wenn es gut läuft, fällt Nvidia auf $670, sagen wir rund $700. Jetzt müssen, na, da kann man durchaus großzügig runden. Wenn das reicht, kann man froh sein. Ja, dann haben wir eben hier wirklich diese Lücke, die ist ja eh geschlossen, aber das hier könnte so dieser Bereich sein, da kann es hingehen und da sehen Sie, wenn Sie jetzt am Montag direkt mit Marktöffnung Short gehen, dann hätten Sie es etwas mehr als 1:1, je nachdem, ob es halt einen Downgap gibt oder eben nicht. Ne? So, sollte das nicht reichen, tja, dann sehen Sie ja, wo ist der nächste Punkt. Und das wäre ein Desaster für Nvidia. Das wäre nämlich der Bereich rund $500. Damit hätte sich, ich runde großzügig hin und her, ja, also bitte sehen Sie es mir nach, aber dann hätten wir knapp 50% Kursverlust in der Aktie. Ob die jetzt gerechtfertigt ist, halte ich mal für ein Gerücht. Ja, das glaube ich nämlich auch wiederum nicht, ohne jetzt in das Zahlenwerk einzusteigen. Aber das ist das Problem, das wir mit so einer Fahnenstange haben. Ja, das ist nicht nur fast parabolisch, das ist parabolisch. Ja, so. Und das ist natürlich die große, große Gefahr, die wir hier eben haben. Es läuft mit, ja, mir fehlen die Worte, ja, so, und da kann man natürlich sagen, ja toll, das sagt einer, der vielleicht nicht investiert war, stimmt, bin ich auch nicht. Selbst wenn ich wäre es jetzt nicht mehr, weil es ist einfach viel zu gefährlich und das sage ich Ihnen hier ganz klar, das ist keine Aufforderung zum Verkauf, es ist eine Aufforderung zum kritischen Nachdenken bezüglich der Positionierung. Das heißt auch nicht, dass die Story vorbei ist. Das heißt einfach nur, dass der Preis aktuell eher unter Druck steht, aus meiner Sicht. Aber gerne lassen wir natürlich auch eines Besseren belehren. Hier sehen wir schön das Bearish Engulfing massiv ja, am Freitag, und das sagt alles aus. Ja, Punkt. Und damit kann man hier sogar an das Tief rangehen, ja, vom Freitag. Damit ist man noch ein bisschen eher drin. Sie sehen es, dann kommt das hier schon ganz gut hin vom Chance-Risiko-Verhältnis, und damit, ja, passt das im Endeffekt auch. So, das lasse ich mal da stehen. Und Sie sehen es, damit kommen Sie auf 1 zu 1,7, wenn das ausreicht. Das wäre so das entsprechende Potenzial, das ich hier jetzt ableiten kann. Im Tag gibt es sicherlich hier nochmal eine Schwankung um die 760, 770, 740, 50. Und dann sind wir hier im Maximalbereich bei 660. Also irgendwo, nehmen wir mal den Bereich, irgendwo in dem Bereich bewegt es sich. Jetzt sind wir knapp bei 1 zu 1. Kann man mal für sich prüfen. Ist natürlich immer mit der Gefahr verbunden, dass das Ganze wieder sofort aufgelöst wird und die Kaufpanik weitergeht. Kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen. Also ich glaube, das am wahrscheinlichsten ist, dass wir die rund 750, 60, 75 erreichen. Dann hätten wir auch das mittlere Bollinger Band erreicht. Und alles andere muss man dann eben entsprechend mal sehen. Gehen wir zu Tesla. Tesla ist nämlich schwach. Tesla macht sich auf, diesen Kanal nach unten zu durchbrechen. Tesla ist sauber abgeprallt am mittleren, nicht am mittleren Bollinger Band, sondern hier an dem Widerstandsbereich. Und dementsprechend, können wir jetzt hier hinlegen, jetzt gehört er nämlich dahin. Ja, und dementsprechend sehen wir eben auch, wie schwach Tesla aktuell ist. Diese Kerze wurde noch nicht mal rausgelöscht vom 22. Januar aus der Woche. Und wir haben hier nur anderthalb Monate sind wir hier so hochgelaufen, sehr zaghaft, und die wurden in einem Rutsch, ja, in einem Rutsch komplett eliminiert. Und das ist das, was wir jetzt sehen, und deshalb verständige ich mich mal mit mir selbst auf die Aussage, dass Tesla jetzt einfach hier den Bereich um 116 Dollar anläuft. Ja, das ist natürlich nicht hilfreich, wenn so ein Werk abgeschaltet wird. Ist sicherlich auch nicht hilfreich, wenn durchaus ernstzunehmende Konkurrenten reinkommen. Ist sicherlich auch nicht hilfreich, wenn dann allenthalben darüber gesprochen wird, dass Elektromobilität jetzt vielleicht doch nicht so der Superreißer ist und man doch noch ab und an mal einen Verbrenner mit reinbringen will. Tja, und das ist eben genau das. Dann ziehen sich die Anleger zurück, und das sehen wir eben jetzt hier. Und deshalb auch hier, wer jetzt mit Tesla immer noch long ist, immer noch auf Kaufposition setzt, darf gerne mal auch hier das Ganze kritisch hinterfragen. Wer noch eine Einstiegsgelegenheit Short sucht, der sieht es hier mit dem bloßen Auge, dass der Stop-Loss dann hier über den 210, sagen wir 211 liegen darf und man über eine Gewinnmitnahme bei 115,50, 116, vielleicht 120, ja, je nachdem, durchaus dann mal nachdenken darf. Dann hat man ja auch sowas wie 1 zu 1,5. 5, sowas in dem Bereich. Ja, Sie sehen es, relativ einfach zu sehen. Das hätte man dann mit dabei, um dann hier an der Stelle bei rund 116, 117, sowas in dem Dreh, nochmal neu zu gucken. Ja, und zu guter Letzt gehen wir wieder zu Apple, und Apple enttäuscht ja nun mal auf ganzer Linie. Wie das so ist, man darf in zwei Richtungen hier gehen, wenn man so einen entsprechenden Kreisel hat. Und es wurde die Downside hier angewählt, und damit sind wir am unteren Bereich, hier am Unterstützungsbereich der gesamten Spanne, in der wir ja seit Mitte 2023 sind. Und da stellt sich die Frage, was passiert jetzt hier? Idealerweise kommen wir jetzt hier zurück. Das wäre der Idealzustand. Das Problem ist bloß, jetzt haben wir allgemein so eine gewisse Vorsicht. Wir sehen es, in der Nasdaq ist der Markt zurückgekommen. Wir sehen es bei dem bei der Triebfeder schlechthin, ja, Nvidia, kommt man zurück. Warum in aller Welt sollte jetzt Apple wieder hier gravierend zurückkommen? Ja, damit ist eher die Idee, dass es, ja, natürlich kann es nochmal hochgehen, vielleicht wird die Lücke geschlossen bei rund 180, 179 Dollar, aber eigentlich ist jetzt hier der Durchbruch fällig. So, und damit sind wir als nächstes bei rund 160, 155 Dollar, ja, Sie sehen es, die lege ich jetzt hier mal rein, das ist mir neu, ja, also die ist jetzt für uns neu, diese Linie, gucken, wo macht es ja am meisten Sinn, ja, nehmen wir mal den Bereich hier, rund 155 Dollar, damit kann man doch ganz gut arbeiten. So, zur Orientierung. So, und damit haben wir im Endeffekt ein Szenario erreicht, das bislang jetzt nicht wirklich greifbar war. Natürlich grundsätzlich schon, alles ist möglich, aber bisher eigentlich nicht zu Buche stand. Und damit haben wir im Endeffekt auch ein Niveau erreicht, bei dem wir auch schon seit längerem nicht mehr waren, sondern wir sind jetzt auf dem Niveau von August 2022. Da sind wir schon durch und kommen jetzt ran an den Bereich von Januar 2023. Ja, da waren wir auch zuletzt. Und das ist schon bitter. Ja, also wer hier dann gekauft hätte oben, der sitzt natürlich jetzt auf einer fetten Verlustposition. Und die große Gefahr bei Apple ist dann eben an der Stelle, dass wir uns hier wiederfinden, nämlich bei rund 100, sagen wir rund 140 Dollar. Also will ich nicht zu apokalyptisch sein. Ja, aber Sie sehen es, in dem Bereich bewegt sich die ganze Geschichte dann. Ja, relativ deutlich. Und da ist 140 noch nett. Ja. Ja, Sie sehen es, das 140 noch relativ großzügig gesagt. Das ist das Problem, das Apple gerade hat. Gut, und damit haben wir es auch schon wieder mit der Marktwoche. Sie sehen es, was steigt, kann auch fallen, wird auch fallen, muss auch fallen. Und was fällt, kann, darf und wird auch steigen. Das ist immer so, war so, wird auch so bleiben. Und wir haben momentan den Bereich, wo eben genau diese Wende eingeläutet wird. Und es passt ganz gut auch so zu den Zahlen. Diese runden Zahlen wurden nicht erreicht. Das ist erstmal eine Enttäuschung, Nummer eins. Nummer zwei, die Triebfeder Nvidia ist von all dem, was wir uns gerade angeschaut haben, das Schwächste. Mit dem deutlichsten Verkaufssignal. Und deshalb ist grundsätzlich Vorsicht angebracht aus meiner Sicht. Wer investiert ist, darf über Gewinnmitnahmen nachdenken, spricht selten was dagegen. Kann sich ja wieder günstiger positionieren. Bei Short-Positionen bitte vorsichtig sein, mit der Positionsgröße nicht zu großzügig sein, lieber defensiv als aggressiv, denn natürlich ist es auch möglich, dass der kurze Dip genutzt wird, um massiv einzusteigen. Das wissen wir nie, ja, wie stark die Gier ist. Es ist immer noch ein Teil der Wahrscheinlichkeit, deshalb reden wir über Wahrscheinlichkeiten, deshalb Vorsicht, gut abgesichert, Stop-Loss. Aber dann kann man das Ganze mal für sich auch entsprechend prüfen. Wenn dir das Ganze gefällt, lassen Sie mir gerne ein Like da. Ich freue mich über Kommentare. Und selbstverständlich bitte abonnieren Sie auf jeden Fall auch den Kanal von Swissquote, die Playlist für die Marktwoche und Fast & Forex. Und nicht vergessen, das Ganze gibt es auch als Podcast zum Hören. Beim Joggen können Sie auch mich dann hören. Ich habe ja noch zwei andere. Wenn Sie da Spaß dran haben, dann verfolgen Sie auch gerne meine Trader-Interviews. Aber das ist eben nochmal eine andere Geschichte. Gut, damit wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall einen wunderbaren Start in die Woche. Das nächste Mal hören wir uns aus Mexico City. Da treffe ich Stefano Gianti, hier von Swissquote, den Kollegen. Wir haben zusammen, machen wir Vorträge. Der ist auf so einer Lateinamerika-Tour. Auch mal ganz witzig, auch ganz spannend. Ja, und so bewege ich mich von einem Meeting zum nächsten, von einem Vortrag zum nächsten. Aber das ist eben das, worauf ich auch, ja, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht. Also in dem Sinne, Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal, Ihr Wiederhalt.